Hallo, willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und das Thema, um das es heute geht, ist das Museum Biberach. Und bei mir zu Gast ist der Herr Dr. Uwe Degreif, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Biberacher Museums. Wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und jetzt interessiert mich natürlich erstmal so ein bisschen was über Ihre Geschichte. Also woher kommen Sie? Natürlich im Moment aus Biberach. Einfach ein bisschen loslegen.
Mein Name ist Uwe Degreif, ich bin 60 Jahre alt und seit 17 Jahren für das Museum in Biberach tätig. Ich betreue dort die Kunstabteilung und wir sind zwei Personen, die das Ausstellungsprogramm des Hauses bestimmen.
Kleine Nachfrage, wissenschaftlicher Mitarbeiter muss ja, man sieht es ja auch, Sie haben promoviert. Was haben Sie denn für Fach oder Fächer studiert und wo?
Ich habe studiert in Tübingen die Fächer Kunstgeschichte und empirische Kulturwissenschaft und das prägt auch meinen Blick auf mein Tätigkeitsfeld. Ich bin nicht reiner Kunstwissenschaftler, sondern jemand, der mit dem Wissen oder mit dem Interesse für den Alltag auch der Kunst sich beschäftigt.
Ja, Alltag, da bin ich jetzt schon so ein bisschen bei Biberach selber. Ich meine, Museum ist ja immer ein Stück weit im Kontext mit dem Ort zu sehen. Und viele, was verbinden die mit Biberach? Naja, 40 Kilometer ist es südlich von Ulm, ist eine Kreisstadt, also eine eigene Autonummer. Und dann ist es noch ganz wichtig, also für wirtschaftliche Bedeutung. Ja, Pharmaindustrie, das verbindet man damit. Aber Biberach hat auch eine Geschichte und gar keine so junge, nämlich eine relativ alte Geschichte.
Biberach ist im Moment, soweit ich das weiß, die Stadt in Baden-Württemberg, die meisten Gewerbesteuereinnahmen pro Kopf hat, ist also eine sehr wohlhabende Stadt. Hängt damit zusammen, dass dort mehrere Firmen ansässig sind, die weltmarktführend sind, neben der Pharmaindustrie, die Firma Boehringer Ingelheim, die gesamte Forschung dort hat, etwa fast 5000 Beschäftigte derzeit, ist es natürlich die Firma Lieper mit der Zentrale, es ist die Firma Handmann, es ist die Firma Carfo, die vielleicht vom Namen her wenige kennen, aber die, deren
weiß,
Produkte
ja, das beim Zahnarzt immer beim,
fast jeder genau. Schon benutzt hat.
Das sehe ich schon. Also. Gut, aber kommen wir doch zur Geschichte von Biberach.
Biberach ist eine Stadt, die bis zum Jahr 1803 freie Reichsstadt war. Das hat die Mentalität der Stadt sehr geprägt. Es gibt noch eine weitere Besonderheit. Es gab seit dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs eine Vereinbarung, die sich Parität nennt. Das heißt, wichtige Positionen in der Stadt innerhalb der Verwaltung waren nach Konfession verteilt. Das heißt, es gab einen evangelischen und einen katholischen Bürgermeister. Und das hat über Jahrhunderte das Verhältnis der Konfession in der Stadt sehr geprägt.
Das ist natürlich für mich jetzt eine völlig neue Sache. Also Parität im Sinne der Religion hat natürlich, denke ich mir, doch schon für Toleranz gesorgt oder ist natürlich auch Toleranz nötig. Und ja, wenn man an die Wirren des Dreißigjährigen Kriegs denkt, dann ist es natürlich schon eine großartige Sache.
Also es ist auf alle Fälle eine Sache, die immer neu verhandelt werden muss. Das heißt, die Konfessionen mussten sich fortwährend ins Benehmen zueinander setzen, aber natürlich heißt es auch Konflikte. Und es hat die Stadt auch über viele Jahrzehnte und fast zwei Jahrhunderte dann auch sehr stark nach Konfession geteilt. Also man kann es nach beiden Seiten gewichten.
Ah ja. Wie alt also, ist...
Als ich vor 20 Jahren nach Biberach kam, konnten mir die Besucher teilweise ohne zu überlegen sagen, welcher Bäcker evangelisch ist und welcher Schuster katholisch.
Also das ist natürlich auch tolle Sache, soweit ich das sehe. Oder zumindest wissen Sie gut Bescheid. Ich meine, wer weiß in Ulm noch so über die einzelnen Läden Bescheid, soweit es überhaupt noch Einzelhandel gibt in großen Städten. Aber jetzt noch mal ein bisschen nachgehakt zur Stadt Biberach selber. Wie alt ist die denn eigentlich?
Also die Stadt Biberach ist nachweislich 850 Jahre. Das heißt natürlich, sie ist älter, aber das sind die Urkunden.
Mhm. Ja, dann denke ich, dann gehen wir mal so ein bisschen in Richtung Museum Biberach. Und da würde mich jetzt natürlich zuerst mal die Geschichte interessieren. Ich habe auch da so einen Namen aufgeschrieben. Das hieß früher mal ganz anders. Darauf kommen wir dann noch. Ja, seit wann gibt es das Museum?
Also das Museum gibt es jetzt seit etwas mehr als 100 Jahren. Und das ist für eine Stadt dieser Größenordnung, Biberach hat heute 32.000 Einwohner. Als das Museum gegründet wurde, war die Stadt mit etwa 9.000 bis 10.000 Einwohnern. Ist es eine relativ frühe Gründung, wenn man die anderen Museen vergleicht. Und es ist heute eine der größten kommunalen Sammlungen, immer bezogen auf die Stadtgröße.
Ja, wenn ich jetzt einfach überlege, Sie haben jetzt gerade gesagt, so Größenordnung 10.000 Einwohner, dann müsste man ja so vier bezogen, ein Museum Blaustein, Museum Dornstadt gibt es nicht. Ja, und das ist eigentlich auch eine ganz interessante Sache. Wer hat denn das angestoßen, dass dieses Museum?
Es gab einen heimatkundlichen Verein, die Ende des 19. Jahrhunderts einfach Interesse hatten, in zwei Richtungen vor allem. Zum einen in Bezug auf die Kunst. Biberach ist eine Stadt, die besonders im 19. Jahrhundert eine Reihe von Künstlern kannte, was schon mal ungewöhnlich ist. Zum Zweiten hatte dieser Verein Interesse, ein Naturkundemuseum zu machen. Also es heißt, ein oberschwäbisches Naturkundemuseum einzurichten, das stellvertretend für die gesamte Region die Sammlung besitzt.
Ja, jetzt komme ich aber noch gerade auf den Namen zurück. Ich wusste das nicht. Da gibt es jetzt hier zwei Münchner Tiermaler und die haben also den. Ist das richtig, dass das der erste Name dieses Museums war? Jetzt mal selber, wie hießen denn die Tiermaler und hieß das Museum von Anfang an so?
Als Museum wurde als Museum 1906 gegründet, als Breit-Museum. Breit schreibt man mit AI und TH. Und ein Jahr später wurde es zu Breit-Mali-Museum. Christian Mali, Anton Breit, zwei damals in München lebende Tiermaler, die ihren Nachlass nach Biberach gegeben haben und nicht nur einen richtig großen Bestand an Kunstwerken, sondern auch einen beträchtlichen Geldbetrag. Und damit wurde dieses Museum gegründet, hat seinen Hintergrund darin, dass Anton Breit aus Biberach stammt.
Ah ja, mhm. Und ich könnte mir jetzt denken, wenn es Tiermaler sind oder waren, dass das natürlich auch für den naturkundlichen Teil eine ganz wichtige Geschichte war.
Sehe ich das richtig? Genau, das ist ein Zusammenhang, der über die Interessen der Betreiber herzustellen ist. Man muss sich dazu wissen, Anton Breit und Christian Mali waren Ende des 19. Jahrhunderts in München unter den führenden Malern. München war damals die deutsche Kunstmetropole, bevor es Berlin wurde. Und die Tiermalerei war angesehen. Es gab vor allem einen großen Freundeskreis, der an diesem Motiv interessiert war, außerhalb von München, in Übersee, in Amerika, in Australien, in Neuseeland. Und deswegen waren diese beiden Maler, die man heute nicht mehr oder kaum noch kennt, zu großem Vermögen gekommen. Dazu kann man sagen, die beiden waren ein Paar. Sie lebten 40 Jahre lang zusammen und wir dürfen davon ausgehen, dass es ein schwules Paar war. Aber das ist natürlich in keinem Dokument so genannt.
War wahrscheinlich, ja, was heißt wahrscheinlich, war es auf jeden Fall besser, dass man das zumindest bis vor ein paar wenigen Jahren nicht so wusste.
Ja. Ich meine, es war eine Männerfreundschaft und so, das war der Begriff.
Ja, gut. Also nochmal zu diesen Tiermalern. Ich meine, wir kommen nachher schon auch zu den anderen Dingen. Sie haben ja auch aktuelle, zeitgenössische Dinge sicher da. Vom Malen, sage ich jetzt mal, kann man ja nur leben, wenn Auftraggeber da sind. Können Sie so etwas sagen, was waren so die bevorzugten Motive von den Leuten, die jetzt gesagt haben, also hier mal mir ein Bild, das ich mir in meinen Salon hängen kann. Was war da so bevorzugt?
Also ich speziell jetzt bei Breit und Mali.
Ja, das meine ich, ja.
Es wird Sie überraschen, die haben nur drei Tiere gemalt, Kühe, Schafen und Ziegen.
Aha, das macht mir jetzt...
Das sind die sogenannten Nutztiere. Und sie galten als Nutztiermaler. Das ist typisch für die Münchner Malerei. Es gab die sogenannte Fachmalerei. Das heißt, viele Künstler haben sich auf ein einziges Motiv konzentriert, man könnte auch sagen beschränkt, und wurden darin Meister. Mhm. Also es gab zum Beispiel Alexander Köster, der hat nur Enten gemalt. Deswegen wird er heute Entenköster genannt.
Ja, also so von der Vorstellung, man hat ja so solche Bilder im Kopf, deswegen finde ich das jetzt interessant und eigentlich auch ganz klar, klar die Bemerkung, Sie werden sich wundern, Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe jetzt zunächst gedacht, das ist irgendwelches Wild, ja, irgendwelche Hirsche, die man sich dann so, der röhrende
Hirsch. Die Hirsche und die Rehe gab es auch einmal.
Ja, schon.
Das war Ludwig Fulz.
Okay, also die haben dann hauptsächlich Kühe, Schafe und was waren es? Ziegen gemalt, also diese Nutztiere. Und ja, und da gab es also offensichtlich Leute, die haben gesagt, ich hänge mir jetzt eine Ziege ins Zimmer, oder?
Ja, ich meine, das sind natürlich Städter, die das erwerben, das Motiv. Man kann davon ausgehen, auf dem Land hat keiner ein Gemälde gekauft, die haben es ja täglich vor Augen.
Genau, gehabt. Das wollte ich gerade sagen. Wir brauchen ja das Fenster aufmachen, dann sehen sie das. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir mal so ein kleines Päuschen mit Musik und danach werden wir uns so ein bisschen umschauen, welche Abteilungen es denn in dem Museum Biberach gibt und ja, dann können wir mal gucken, welche dieser Abteilungen wir uns dann so ein bisschen näher anschauen. FreeFM, die Plattform. Es geht heute um das Museum Biberach und bei mir zu Gast Herr Dr. Uwe Degreif, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Museum Biberach. Herr Degreif, vor der Musik, da haben wir uns so ein bisschen über die Geschichte Biberachs unterhalten, wie das Museum entstanden ist, warum es Breit-Mali-Museum hieß, wer Breit und Mali waren. Und ich denke, jetzt gehen wir mal so langsam in die aktuelle Schiene rein. Es gibt hier, das habe ich mir aufgeschrieben oder aufschreiben lassen, 4 Ausstellungsabteilungen. Und wenn Sie mir die einfach so mal ein bisschen vorstellen, zu jeder Abteilung ein bisschen was sagen und zu einer, das kann ich gleich sagen, zur Kunstabteilung, da kommen wir nachher noch ausführlicher.
Ich meine, das Museum ist ein sogenanntes Mehrspattenhaus. Das ist die klassische Aufteilung, die man von frühen Museumsgründungen kennt, dass man Naturkunde hat, dass man Archäologie hat, dass man Stadtgeschichte und eben Kunst als eigenständige Abteilung hat. Heute ist es ja so, dass die Archäologie keine Zuwächse erfährt. Alles, was im Boden gefunden wird, muss beim Landesdenkmalamt abgegeben werden. Insofern gibt es da keine neuen Abteilungen, die aufgemacht werden bei anderen Häusern. Und ja, das ist so dieses Entstehen eines bürgerlichen Museums, wie das Museum Biberach eines ist. Natürlich mit einem Schwerpunkt zur Kunst. Das hat eine Besonderheit, weil Biberach über Anton Breit und Christian Mali, aber auch über viele andere Künstler immer wieder als Kunststadt gesehen wurde.
Gut, also ich habe es ja schon angekündigt, Kunst schauen wir uns wirklich dann ausführlich und genauer an. Aber die anderen, da muss ich jetzt oder will ich auch noch ein bisschen was dazu fragen. Sie haben auch gesagt, Naturkunde, das war also einer der Gründe, warum man dieses Museum geschaffen hat. Und was gibt es in diesem Naturkundemuseum in Biberach zu sehen? Was kann man da lernen? Was kann man da erleben? Was kann man machen?
Sie haben eine Abteilung, die Steine zeigt. Sie haben also die Mineralogie. Sie haben eine Abteilung, die die Formation der oberschwäbischen Landschaft erklärt, warum der Begriff Risseiszeit existiert, eben über den Fluss, der durch Biberach durchfließt, inzwischen die Riss. Bis dahin kamen die Gletscher und die Schmelzungen. Es gibt eine Abteilung, die den Kindern vor allem heutige Naturräume anschaulich darstellt, was ja nicht mehr selbstverständlich ist.
Ich kann mich tatsächlich noch an Riss- und Mindeleiszeit erinnern. Also das war mal in Erdkunde im Lehrplan drin und da haben wir sogar so Exkursion gemacht und hat sich da irgendwo im Steinbruch diese Gesteinsschichten da angeguckt und Sedimente und wie das alles so schön hieß. Also wie gesagt, so weit können wir es jetzt mal mit der Naturkunde belassen. Archäologie, auch dazu vielleicht ein bisschen was. Sie haben ja gerade erwähnt, muss alles, was im Boden gefunden wird, jede Scherbe ans Landesdenkmalamt. Und dann verschwindet es vielleicht in irgendwelchen Tübinger Archiven oder wo auch immer. Aber bevor diese Zeit kam, da, sonst gäbe es ja keine archäologische Abteilung, ist wohl einiges doch im Biberacher Museum gelandet. Was gibt es da zu sehen?
Also es ist eine besondere Grabungsstätte im sogenannten Burenwald. Heinrich Forschner hat dies in den 20er Jahren, ein Zahnarzt, der ein passionierter Gräber war, und sich für Archäologie interessiert hat, der hat sehr viel gegraben und die Funde, die da gehoben wurden, die stellt das Museum unter anderem aus.
Was waren das für Dinge? Was hat er da ausgegraben?
Natürlich sind es die Scherben, es sind aber auch Anstecknadeln, es sind Schmuckstücke, es sind Reste von Kleidung.
Aus welcher Zeit stammen die? Waren das römische Sachen? Oder?
Ja, ja, sind vor allem römische Funde.
Also das heißt, Römer waren also auch hier. Und Geschichte, ich meine, das ist eigentlich eine relativ klare Sache. Da werden wahrscheinlich Urkunden, Stadtansichten, solche Sachen ausgestellt.
Ja, nicht ganz, aber das interessiert heute niemand mehr, wenn ja, sie Urkunden aufstellen.
Ja,
das ist eine Archivalie, das muss schon dreidimensional sein. Nein, es ist die Geschichte der Stadt Biberach, es ist die Geschichte des Spitals der Stadt, es ist die Geschichte der besonderen konfessionellen Bedingungen. Es gibt eine Besonderheit in Biberach, eine weitere Besonderheit, das sogenannte Simultaneum. Das heißt, dass die Stadtpfarrkirche bis heute von beiden Konfessionen als Hauptkirche angesehen wird.
Also diese gemeinsame Ökumene, jetzt müssen wir mal aufpassen, ist dass ich
für
das...
für Biberach keine Unbekannte.
Also ein alter Hut will ich jetzt nicht sagen, das wäre jetzt eine fiese Bezeichnung, aber ist nicht neu. Okay. Ja. Ja, dann würde ich doch sagen, kommen wir zu dem, was jetzt hier in Biberach, das Biberacher Museum, eigentlich auch ganz wesentlich prägt und für die Abteilung, für die Sie auch zuständig sind als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Das ist der Bereich Kunst und im Zusammenhang, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ich versuche immer so ein bisschen zu rekapitulieren, zunächst mal die Tiermaler Anton Breit und Christian Mali, die also dem Museum Biberach doch einiges vermacht haben und, wie Sie gesagt haben, auch einen ganzen Batzen Geld zur Verfügung gestellt haben. Gut, soweit mein Stichwort und jetzt sind Sie an der Reihe, einfach so ein bisschen was über die Kunstabteilung zu erzählen und immer wenn ich einhaken möchte, wenn ich was nicht so ganz verstehe oder wo ich sage, es vertieft mal, dann werde ich Sie ein bisschen unterbrechen. Aber ansonsten gehört das Mikrofon Ihnen jetzt.
Biberach ist eine Stadt der Maler. Das überrascht, weil eigentlich um Biberach herum, es gab viele Klöster, die hatten immer viele Aufträge für Bildhauer, für Schnitzer. Trotzdem gibt es aus Biberach kaum eine Werkstatt, die bekannt ist, die diese Aufträge angenommen hat, aber es gab sehr viele Maler. Der bekannteste aus früherer Zeit ist Johann Heinrich Schönfeld. Man nennt ihn heute einer der drei wichtigsten Barockmaler nördlich der Alpen aus Italien. Kennt man natürlich sehr viele. Deutsche Barockmaler sind wenig bekannt. Johann Heinrich Schönfeld gehört dazu. Aber er ist nicht in Biberach bekannt geworden, sondern in Augsburg. Als er 1650 einen Antrag an den Biberacher Stadtrat stellt, aus Italien, wo er 18 Jahre lang war, zurückzukehren, hat man diesen Antrag abgelehnt, weil es gab schon zwei Maler in der Stadt. Es herrschte die Zunftgerechtigkeit, das heißt, die Zünfte haben bestimmt, wie viele Maler Platz haben oder andere Handwerker. Und er kam nach Augsburg, das war sein großes Glück. Augsburg war die Stadt nach dem Dreißigjährigen Krieg, die den größten Zuwachs hatte, weit vor München. Und da gab es eben auch sehr vielen Bedarf nach Altarbildern, nach Verherrlichungen von glorreichen Feldzügen und so weiter.
Haben damals schon die Fugger eine Rolle gespielt oder immer noch?
Ja,
oder
immer noch. Und, aber die Fuggers sind gar nicht so sehr jetzt in dem Fall Auftraggeber gewesen für Johann Heinrich Schönfeld, sondern es war vor allem der Königshof in Regensburg.
Also er hat dann überwiegend ja, Wohlhabende und Fürstenhäuser so
bedient. Das sind vor allem sakrale Motive und dann eben Verherrlichungen der großen Taten.
Ja, die großen Heiligen oder große Taten, große Schlachten, was auch immer gibt. Ja. Ist der dann irgendwann wieder nach Biberach gekommen?
Nein, er ist nicht mehr nach Biberach zurückgekommen. War auch gar nicht nötig, weil er hatte eine Werkstatt. Wir dürfen uns das heute nicht so vorstellen, dass ein Maler ein ganzes Bild malt. Das war eine Handwerkswerkstatt. Das heißt, es gab Gesellen, es gab Gehilfen, die die Farben gerieben haben. Es gab Lehrlinge, es gab den Meister und dann gab es eben noch den Werkstattleiter. Und der hat die wichtigen Partien im Bild gemalt. Also wenn Sie heute vor einem Altarbild stehen und eine Kreuzigung sich anschauen, dann können Sie davon ausgehen, dass die wichtigen Figuren an dieser Szene vom Meister selbst gemalt wurden. Es gab Verträge, da hat man das festgelegt. Man hat festgelegt, wie groß das Bild ist. Man hat festgelegt, welche Farben verwendet werden, weil danach hat sich der Preis bestimmt. Mhm. Viel Blau war sehr teuer.
Ja, das ist, also bei manchen Filmen habe ich das schon gesehen, wie Sie sagen, bei italienischen Barockmalern, da gibt es ja manchmal so Filme im Fernsehen, wo eventuell, weiß nicht über was, auch Spielfilme, wo sowas vorkommt und dann sieht man das durchaus, dass die das tatsächlich nicht allein gemalt haben. Also das heißt, die haben eigentlich das Ding, die Konzeption gemacht und die Besonderheiten.
Genau, die haben die Verträge abgeschlossen und haben den Entwurf geliefert und haben die wichtigen Arbeiten überwacht und natürlich Hand angelegt. Mhm.
Und ich kann mir einfach auch vorstellen, das Bild war doch sicher auch ein Vertrag da, bis wann und wann das abzuliefern sei. Und wenn der das jetzt allein gemalt hätte, ich denke, dann hätte er doch wahrscheinlich die Zeitpläne gar nicht einhalten können.
Nein, undenkbar. Mhm. Ich meine, diese Vorstellung vom Künstler, auch was wir heute häufig hören, dass das quasi eine einsame Sache ist, wie so ein Mönch, der sich zurückzieht und schafft, das ist natürlich auch noch Gegenwart. Aber die großen Künstler, die großen Namen, die haben heute alle große Werkstätten. Die Amerikaner, Jeff Koons, Liechtenstein, wie sie alle heißen, die haben riesige Werkstätten. Das sind hunderte von Mitarbeitern, die dafür die arbeiten, die Ausstellungen bestücken. Und es ist weit entfernt von dem einsamen Künstler. Das ist eine romantische Vorstellung und die hat auch für die Werkstatt im Barock nicht zugetroffen.
Ja. Also so ganz aktuell, wo ich das, den Begriff dieser ja fast so Industrie, Andy Warhol, da hieß es ja die Factory, die Fabrik. Mhm. Gut, was ist jetzt also von diesem Barockmaler in Biberach zu sehen?
Es sind Werke von ihm zu sehen, die natürlich, wie das damals üblich war, Verbildlichungen des Alten, des Neuen Testaments sind, aber auch von antiken Schriften. Das ist eben die Besonderheit, die der Barock, das heißt die Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg, nach dem Jahr 1648 hervorbringt, dass eben nicht nur die Bibel Textgrundlage ist für Malerei, sondern auch antike Heldensagen, Geschehnisse.
Ich kann mich mal so diese, auch diese Amor- und Psyche-Sachen sind, die kommen ja aus dieser
genau.
Zeit.
Die entstehen alle in dieser Zeit im Barock.
Ja. Ich würde sagen, wenn wir jetzt gerade so ein bisschen drin sind, ist für mich jetzt ja, so bietet es sich an, dass wir so ein bisschen chronologisch jetzt vorgehen. Ja? Einfach so die Zeit immer weiter an unsere aktuelle Zeit, an die Jetztzeit anbieten. Und was kam dann?
Also das 18. Jahrhundert hat natürlich vor allem die höfische Malerei bedient. Das sind die großen Auftraggeber, die Kirchen und der Adel. Und als der Adel dann 1803, 1806, das sind ja die großen Zäsuren, die Auflassung der Klöster, da fallen die ja als Auftraggeber weg. Sowohl der Adel als auch die Klöster, die Kirchen. Und woher nehmen jetzt die Künstler ihre Aufträge? Die gibt es gar nicht. Es gibt keinen Auftraggeber, der da sofort an der Stelle steht. Es sind in der Stadt die Patrizier. Und ganz allmählich bildet sich eben dann das, was wir heute noch kennen, das Bürgertum heraus. Und es ist eben ein besonderer bürgerlicher Stil, den man mit dem Stichwort Realismus verbindet, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dann so populär wird, beispielsweise auch für Anton Breit und Christian Mali, weil ein Ochsen oder eine Ziegenherde, die kauft sich kein Adliger. Die wird auch in keinem Königshaus ausgestellt oder in einer Kirche, sondern das ist ein typisch bürgerliches Motiv. Dafür gibt es einen Maler, der noch im 19. Jahrhundert in Biberach steht. Für Ulm ist es nicht ungewöhnlich, dass es die Stadtpatrizier gibt, die im 19. Jahrhundert auch Kunst kaufen. Aber für das Oberland, also für Oberschwaben, sind es sehr, sehr wenige Künstler, die man nachweisen kann. Einer, der in Biberach gewirkt hat, war der Maler Johann Baptist Pflug, der deswegen auch einen gewissen Stellenwert in der süddeutschen Malerei hat. Und der stammt aus Biberach und verstarb in Biberach.
Und dieser Maler Pflug, was hat der, wie hat sein Werk ausgesehen? Mich würde jetzt einfach so und exemplarisch mal so ein Bild, das, Sie haben ja bestimmt auch von dem Herrn Pflug ein Lieblingsbild, und das würde mich jetzt einfach mal interessieren.
Also der Pflug malt Alltagsszenen, Pferdemarkt, Viehmarkt, er malt die Feier in einer Wirtschaft, er malt Spieler am Kartentisch, also Dinge, die er in seiner Umgebung beobachtet. Man könnte sagen, er ist ein Volkslebendarsteller. Und das ist ja schon ein Unterschied zu den Jahrhunderten davor. Da hat man zwar das Volk dann dargestellt als etwas tölpelhaft, so im Hintergrund, oder als Vieh, Hirten, aber den Alltag des Volkes, der kommt erst im 19. Jahrhundert ins Bild, wird bildwürdig. Und da steht Pflug dafür. Manchmal nimmt man ihn, um nachzuweisen, dass es damals dieses und jenes Kostüm schon gegeben hat, dass die Trachten so und so ausgesehen haben.
Ja, jetzt muss ich nochmal nachhaken. Lieblingsbild, gibt es das nicht? Und wenn ja, was ist das von dem Herrn Pflug? Was ist Ihr Lieblingsbild?
Schwer, ein Bild zu beschreiben.
Ja gut, ich meine, man kann ja sagen, welche Szene ist das jetzt, einer dieser Wirtshausszenen?
Ja, die Wirtshausszene.
Die Wirtshausszene.
Ja, es ist ein Tanz, der vermutlich anlässlich einer Hochzeit in einem Stadel, also in einem alten, aufgelassen, in einer Scheune stattfindet, ein Tanzboden ist, und da gibt es zwei Musiker. Das war eine große Kapelle schon für eine Hochzeit, weil man musste ja die Musik bezahlen. Und diesen Tanz, den mag ich besonders.
Hat sicher was Dynamisches, das ist ja keine statische Sache. Das kann ich mir vorstellen, dass das faszinierend ist, wenn so Bewegungen rüberzubringen. Ich glaube, das ist nicht so ganz leicht, weil wenn jetzt da so eine Kuh steht, okay, die bewegt sich auch, aber ist ein bisschen...
Das ist eines der schwierigen Dinge überhaupt, dass wir Betrachter uns, oder bei uns die Vorstellung ankommt, die bewegen sich.
Ja, ich bewege mich jetzt auch, nämlich zum Schieberegler von der Musik. Jetzt ist mal wieder Zeit, ein bisschen Musik einzuspielen. Radio Free FM, die Plattform. Bei mir zu Gast der Dr. Uwe Degreif, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Museums Biberach. Und genau um dieses Museum Biberach geht's. Und wir haben uns jetzt über das Thema Kunst, über die Abteilung Kunst unterhalten und waren dann bei dem Herrn Pflug angelangt, der, wie der Herr Degreif mir erzählt hat, also für alle, die jetzt ein bisschen später eingeschaltet haben, dass der Motive aus dem Alltagsleben, aus dem bürgerlichen Leben gemalt hat, zum Beispiel eben diese Szene, die der Herr Degreif erwähnt hat, eine Hochzeit, ein Stadel, Tanz, also Bewegung rüberbringen, solche Dinge. Und wir haben uns vorher so ein bisschen verständigt, dass wir aus der Zeit rückwärts gehen, das heißt also dann im Endeffekt irgendwo hier in der Gegenwart landen. Ja, so in Richtung Gegenwart nach dem Herrn Pflug.
Gibt es zwei Künstler. Wir haben einen Bestand an Werken eines der wichtigsten deutschen Künstler überhaupt, Ernst Ludwig Kirchner. Kirchner ist Jahrgang 1880 und er wurde bekannt durch eine Künstlergruppe, die er mitgegründet hat an führender Stelle 1905, die Gruppe Die Brücke. Die Brücke ist eigentlich die Künstlergruppe des deutschen Expressionismus. Es gibt eine zweite Künstlergruppe, die bekannt ist, die aber einige Jahre später, nämlich 1911, gegründet wird in München, der Blaue Reiter.
Also die Namen sagen mir jetzt tatsächlich beide was. Aber ich, mein gut, wer da jetzt im Einzelnen dazugehört hat, das weiß ich nicht mehr. Aber machen wir da mal gerade die Brücke. Also Ernst Ludwig Kirchner hat das, also wenn ich das richtig verstanden habe, mitgegründet, ja, kann man so sagen. Wer hat zu dieser Gruppe noch gehört?
Zu dieser Gruppe hat noch gehört Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff und ein nicht mehr bekannter Künstler Fritz Bleil. Später kam Max Pechstein, auch Otto Müller und ganz kurz war auch Emil Nolde bei dieser Gruppe dabei.
Ja, jetzt Expressionismus. Ich habe da so ein paar Vorstellungen im Kopf, aber nicht wirklich genaue. Und jetzt wäre es mal an der Zeit, dass man so die wesentlichen Merkmale des Expressionismus, wenn das überhaupt geht, so was wie wesentliche Merkmale herauszustellen, dass wir die mal so ein bisschen beschreiben.
Ich würde gerne folgende Punkte nennen. Das erste, woran man diese Gruppe sehr schnell erkennen kann, ist die Bedeutung der Farbe. Man sagt immer expressiv, also in einer gesteigerten Form. Und es gibt eine Besonderheit, das ist die Trennung von Bild- und Gegenstandsfarbe. Das klingt jetzt schwierig, ist aber relativ einfach zu verstehen. Ich beispielsweise trage im Moment ein graues Hemd. Wenn Sie, Herr Arnold, mich gelb malen würden mit einem gelben Hemd oder mit einem grünen Hemd, dann hätten Sie genau das gemacht. Sie hätten die Gegenstandsfarbe, die nämlich grau ist, und die Bildfarbe, die grün oder gelb ist, getrennt. Und damit steht Ihnen natürlich als Künstler, als Maler jede Farbe zur Verfügung. Wenn Sie diesen Schritt gehen, weg vom Naturalismus, dann können Sie eine unglaubliche Freiheit erleben in dem, was Sie gestalten wollen und wie Sie es gestalten. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, der für das 20. Jahrhundert, für die Kunst des 20. Jahrhunderts nicht mehr hintergangen wird.
Also das hieße jetzt, wenn ich das so durchaus als ernst gemeintes Lob sage, Sie bringen das hier ja doch leidenschaftlich rüber. Das heißt, wenn ich jetzt Expressionist wäre, würde ich Sie mit einem Hemd malen, das so einen roten Ton hat.
Ja, und dann, das wird natürlich etwas sehr Subjektives. Objektiv wäre, Sie würden es grau malen, mein Hemd. Wenn Sie es rot malen, dann legen Sie etwas hinein, was Ihr Blick auf mich ist, was Sie interpretieren, was Sie in einer besonderen Gefühlssituation zum Ausdruck bringen wollen. Und nicht mehr von den objektiven Gegebenheiten sich beeinflussen lassen.
Also ich lasse mich eben beeindrucken ich drücke auch meine Gefühle aus ausdrücken, das ist ja dann Expression,
so genau. Kann man es dann nennen. Sie haben die ganze Palette an Farben zur Verfügung, die Natur stellt ja nicht jede Farbe zur Verfügung. Wenn Sie in die Natur gehen, dann werden Sie Schwarz nicht finden, viele andere Farben werden Sie nicht in dieser Reinheit finden, sondern immer gemischt, aber die Künstler können das natürlich in dem Moment, wo sie sich daran orientieren.
Und da haben Sie jetzt also Werke von Ernst Ludwig Kirchner bei sich im Museum. Auch hier, vielleicht hört es sich, also ich bin ein hartnäckiger Mensch beziehungsweise neugierig, auch hier Ihr Lieblingsbild, das ist für mich einfach spannend.
Es ist eine Szene, in der Kirchner drei badende Frauen darstellt aus dem Jahr 1909. Die Darstellung von Nackten ist für dieses Jahr ungewöhnlich. Nicht im Sinne, dass man davor die Frauen nicht nackt dargestellt hat. Als Musen, als Aktmodelle wurden sie natürlich porträtiert. Aber im Sinne einer Bewegung, denken Sie daran, die Freikörperkultur, FKK, ist Ausdruck der sogenannten Reformbewegung der 1910er und 20er Jahre. Der Wunsch, raus aus den Städten zu gehen, in die Natur zu gehen, sich dem Licht auszusetzen. Davor hat man immer vermieden, dass man das Licht direkt auf die Haut bringt. Jetzt ziehen die jungen Menschen ihre Kleider aus, baden, bewegen sich, tanzen, machen Sport. Davon erzählt dieses Bild auch.
Also auch ein bewegtes Bild.
Auch ein bewegtes Bild. Mhm. Gut. Was übrigens das Schwierigste ist. Bewegung darzustellen, etwas, ja, was in der Malerei, in der Zeichnung zweidimensional ist, das ins Dreidimensionale zu bringen. Mhm. Kirchner ist es gelungen, und wenn Sie denken, dass das Motiv der Bewegung jetzt in einem weiteren Sinne das Wichtigste wahrscheinlich ist, womit man das 20. Jahrhundert verbindet, also das Moment, das Kriterium der Geschwindigkeit, der Filmbeginn, das bewegte Bild, aus der Eisenbahn wird das Auto, wird das Flugzeug, alles beschleunigt sich, dann steht Kirchner damit am Anfang in der Malerei.
Interessant. Wie viel Werke haben Sie denn von Kirchner, also ungefähr?
Das ist ein relativ großer Bestand von etwa 100 Werken.
Mhm. Ja, und ich weiß nicht, bleiben wir jetzt bei dieser Geschichte, oder? Ich habe also hier auf meinem...
Wir haben noch einen weiteren, ja, Künstler, der hier vielleicht in Ulm auch einen gewissen Namen hat. Das ist Jakob Breckle, ein Maler, der für das Oberland, für Oberschwaben sehr charakteristisch ist. Insofern er die Landschaft, aber nicht als Landschaft darstellt, sondern als Landwirtschaft. Das heißt, immer die bearbeitete Felder und Wiesen zeigt.
Also bearbeitet, die Bearbeitung, also kann ich das so verstehen, ich habe jetzt bearbeitet vielleicht falsch, ja, verstanden, sondern da sieht man dann eben die Leute,
die von landwirtschaftlicher Arbeit,
also, genau. Ja. Jetzt möchte ich aber noch so einen kleinen Schlenker machen, ein bisschen wieder ins 19. Jahrhundert, nicht, dass wir das vergessen. Auf meinem schönen Zettel steht hier die altdeutschen Salons, Künstlerateliers. Das ist ja auch was ganz Interessantes, mal zu sehen, wie hat denn jetzt eigentlich so ein Atelier ausgesehen?
Ja, wir haben die sogenannten Breit-Mali-Ateliers, also das sind vier Räume, die aus dem Jahr 1906 stammen. Damals wurden sie von München nach Biberach verbracht und sie sind heute die einzig erhaltenen Atelierräume, wobei der Begriff Atelier falsch ist. In diesen Räumen wurde nicht gemalt, man hat dort Kunst ausgestellt, es sind eigentlich Salonräume. Salonräume von Künstlern, die arriviert waren, die zu Geld gekommen sind, und in diesen Räumen hat man eben Geschmack demonstriert, man hat aber auch Bilder verkauft. Und diese Räume sind heute die einzig erhaltenen sogenannten historistischen Salonräume, also Räume aus der Gründerzeit, spätes 19. Jahrhundert. Ist unglaublich überraschend, wenn man da reingeht, weil man sofort den Unterschied zum 20. Jahrhundert erkennt. Im 20. Jahrhundert wird alles isoliert, man macht den Raum um ein einzelnes Bild groß, sodass die Aufmerksamkeit für das einzelne Bild gegeben ist. In diesen Räumen sehen Sie insgesamt, das sind vier Räume, mal vier Wände, also 16 Wände, 330 Bilder. Alles ist vollgehängt. Dazu kommen Teppiche, Bierkrüge, Gläser, Möbel, was Sie sich denken können.
Flächenraum und beziehungsweise Raumoptimierung, sagen wir mal so.
Ja. Also man hat, es geht um ein Ensemble, das zusammenklingt, nicht um das einzelne Werk.
Ja, ich denke auch, Sie haben auch Salon angesprochen. Da stelle ich mir auch eher was Kleines oder was Kleineres vor. Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt Gäste empfange, ob da so ein riesen Raum, wo man gerade so ein Bild drin hängt, ob das so heimelig ist, sage ich eher nicht. Ja gut, das ist jetzt eine subjektive Sache. Also jedenfalls, Sie haben
so. Also man fragt sich heute, wie man da drin gelebt hat. Die Frage kommt sofort. Also, wo ist der Platz, den man sich privat wählen würde?
Ja, das hat schon was sehr Öffentliches. Aber darin geschlafen haben die jetzt aber nicht.
Nein,
sondern das war so ein Wohnzimmer, oder?
Das war so eine Art Wohnzimmer, ja, aber auch öffentliches,
ja, Zimmer. Wo man halt die Gäste dann genau eingeladen hat. Ja, also jetzt nicht nicht das Esszimmer, sondern dann eben.
Es gab ja auch die gute Stube in vielen Bürgerhäusern.
Ja, ja, den wollte ich
ja auch selten drin.
Ja, das wollte ich gerade ansprechen, wo man da gerade sonntags rein ist, wenn überhaupt. Ja. Gerade mal, wenn der Vater Geburtstag hat oder Opa oder Oma. Ja, dann würde ich sagen, ist wieder mal so ein bisschen Zeit für Musik. Und wenn ich auf die Uhr gucke, dann müssen wir noch so ein paar andere Dinge ansprechen. Also ich werde es schon gleich mal vorab sagen. Es geht natürlich um Aktionen, die das Museum Biberach macht. Und auch so ganz alltägliche Dinge wie Öffnungszeiten, Eintritt, Führungen, solche Dinge. Museum Biberach. Ja, in Ulm gibt es auch Museen und in Stuttgart, in Friedrichshafen, in eigentlich jeder größeren Stadt. Und was charakterisiert jetzt das Museum Biberach?
Das Museum Biberach ist ein Stadtmuseum und versteht sich auch als solches. Das heißt, fast alle Ausstellungen, die wir organisieren ja regelmäßig Sonderausstellungen, haben einen Bezug zur Stadt, zur Region.
Also das finde ich jetzt eine interessante Sache. Also gibt es da noch in andere Städte, haben Sie da auch noch ein Beispiel? Wer hat auch so ein Stadtmuseum?
Naja, ich meine, Ulm hat natürlich auch städtische Bezüge, nur sind die viel weiter gefasst als jetzt in Biberach. Wir gehen ganz bewusst auf die Region Oberschwaben. Damit begrenzen wir uns aber auch. Wer sich dafür nicht interessiert, der schaut nach Ulm.
Ja, aber dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass Sie ab und zu dann mal so Sonderausstellungen, sowas gibt es ja, jedes Museum macht das eigentlich, dass Sie also Sonderausstellungen mit regionalem Bezug machen. Sehe ich das so richtig?
Genau, wir haben im Moment eine Sonderausstellung, die bis Anfang Januar geht, die Schwäbische Eisenbahn. Sie haben es eben am Mikrofon sofort formuliert, Stuttgart, Ulm und Biberach, Meckenbeuren, Durlisbach. Und jeder kennt oder viele kennen Biberach eben über dieses Lied. Mhm. Und insofern ist es ein Anknüpfungspunkt. Es hat was zu tun mit dem Bahnhof in Biberach, mit der Strecke, wann die gebaut wurde, in welcher Form heute noch Eisenbahn sinnvoll ist, nützlich ist, wie sie in der Kritik steht, was man mit ihr verbindet, die Romantik.
Mhm. Und was ist in dieser Ausstellung zu sehen? Sind es also, bitte jetzt das nur nicht negativ meinen, sind es nur Bilder, also dass hier was gemalt wurde, oder sind es auch Fotos, auch meinetwegen irgendwo was, also so ein Schild aus dem Waggon und so?
Ja, es sind stehende Bilder, es sind bewegte Bilder, wir haben frühe Filmaufnahmen, wir haben Darstellungen des ursprünglichen Stuttgarter Bahnhofs, der ja heute ganz anders aussieht. Die ganze Strecke, wie kann man sich die damals vorstellen, aber auch wie verlaufen die Züge heute. Es gibt ja den Versuch, die Südbahn, also die Strecke von Ulm nach Friedrichshafen, die ja noch nicht elektrifiziert ist, muss ja immer ein Lokwechsel stattfinden. Was sind eigentlich die Gründe oder die Interessen, warum man diese Bahn elektrifizieren will, wird derzeit ein Kostenrahmen von 226 Millionen angepeilt.
Das ist eigentlich eher billig, oder? Wenn ich überlege, was für andere Sachen, ich sage jetzt wirklich mal, rausgeschmissen wird.
Genau, ist vergleichsweise billig. Ist ein großes Beschaffungsprogramm, Brücken zu bauen, ja. Strecken neu zu verlegen. Ja.
Ich erinnere mich jetzt gerade, wenn Sie Filmaufnahmen erwähnen, ich glaube, der erste Film, der überhaupt gedreht wurde, waren Franzosen, fällt mir jetzt nicht mehr ein, und da ging es auch um die Ankunft eines Zuges. Ich weiß jetzt nicht mehr, was. Das war jetzt auch keine Frage, sondern einfach eine, ja. Manchmal muss ich mal solche Dinge
mir erinnern. Also wir haben die ersten Filmdokumente, die wir zeigen können, stammen aus dem Jahr 1911.
Also auch schon Anfang der Filmgeschichte. Ja, das ist auch ganz schön alt. Okay, und bei mir steht jetzt hier zwei Sonderausstellungen. Was ist die
zweite? Wir machen immer eine Kunstausstellung. Die nächste Kunstausstellung wird nächstes Jahr im Frühjahr beginnen. Und daran arbeite ich im Moment. Es wird eine Ausstellung sein, die zusammen mit 7 anderen Museen in Oberschwaben stattfindet. Und wir nehmen uns die Kunst des 20. Jahrhunderts in der Region vor. Biberach deckt den Bereich der Jahre 1933 bis 1945 ab. Das ist ein nicht ganz einfaches Unternehmen.
Ja, das glaube ich. Was ist da zu sehen? Ich meine, das ist ja eine Zeit,
ausgestellt hat.
Die anderen hat man ja zum Teil, ja, soll man doch durchaus nicht nur Bücher, sondern wahrscheinlich auch Bilder verbrannt.
Ja, natürlich ist die Kunst, die in diesem Zeitraum verfemt war, die diffamiert war, man hat ja den Begriff entartete Kunst, die ist seit nach dem Krieg häufig ausgestellt worden. Aber die offizielle Kunst ist eigentlich schnell in den Hintergrund getreten.
Ja, dass man da ja nichts mehr sieht von denen.
Genau, man hat immer die Vorstellung, das ist wie jemand, der süchtig ist, der sofort, wenn er diese Kunstwerke aus den 30 Jahren sieht, einen Rückfall bekommt und dabei wird man auf sehr harmlose Bilder treffen.
Gut, manche Museen, die machen ja auch Feste, Museumsnacht und so weiter. Geht da in Biberach auch was?
Also wir haben einmal im Jahr den Internationalen Museumstag. Da ist das Museum geöffnet, kostenlos. Wir haben einen sogenannten Kulturparcours der Biberacher Kultureinrichtung am 14. September. Das ist einfach eine Nacht, in der jede Kultureinrichtung, eine Abteilung oder das ganze Haus unter ein bestimmtes Motto steht. Wir haben diesmal den Begriff unter Dampf gewählt, hat natürlich zu tun mit der Eisenbahnausstellung, da gibt es auch Dampfnudeln und anderes.
Ja gut, das ist auch was Tolles.
Ja.
Es schmeckt.
Ja.
Das wäre soweit
alles. Wir haben einen großen Bücherflohmarkt, den der Freundeskreis, unser Förderkreis, jährlich einmal macht und der ziemlich viele Besucher anlockt, weil es dort sehr viele Bücher zu kaufen und zu finden gibt.
Jetzt möchte ich den Kreis so ein bisschen schließen. Allzu viel Zeit haben wir nicht mehr. Wir sind mit Ihrer Person eingestiegen, Herr Degreif. Jetzt würde mich so zum Abschluss ein bisschen mehr interessieren, was ist jetzt eigentlich konkret Ihre Aufgabe? Was machen Sie denn im Museum?
Also meine Aufgabe ist, den Bereich Kunst abzudecken, das heißt Ausstellungen zu organisieren, die vorhandenen Kunstwerke zu vermitteln. Ich betreue die Sammlung. Es gibt viele Anfragen, fast täglich, die mich erreichen, die irgendetwas zur Sammlung wissen wollen, wo jemand ein Bild hat und wissen will, ob das von Breit oder von Mali stammt. Mhm. Ich muss Zuschreibungen machen, ich muss für Auktionshäuser Bewertungen machen und da geht der Tag sehr schnell rum.
Deswegen sind Sie auch so viel unterwegs. Sie haben ja vorher gesagt, Sie fahren doch relativ viel Eisenbahn.
Ich darf viel unterwegs sein. Sie
dürfen, das ist schön.
Dieses Privileg haben andere nicht.
Ja, das ist eine tolle Sache. Ja, zum allerletzten Ende noch was Organisatorisches. Wann und wie ist das Museum geöffnet? Also mit wie meine ich Eintrittspreise? Und falls Sie eine Internetpräsenz haben, wie kann ich die angucken?
Das Museum ist außer montags täglich geöffnet, werkstags von 10 bis 17 Uhr. Wir haben eine Stunde Mittagspause von 13 bis 14 Uhr. An den beiden Wochenendtagen sind wir von 11 bis 18 Uhr durchgehend geöffnet. Und es gibt Sonderzeiten, wenn wir eine Sonderausstellung haben. Es gibt viele Führungen im Haus, die teilweise auch abends stattfinden. Und man kann Führungen, wie das bei vielen Museen der Fall ist, buchen.
Und Internet, Museum-Biberach.
Genau,
Museum. Habe ich jetzt vermutet.
Ja.
Also www.museum-biberach. Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Plattform. Ich bedanke mich, Herr Dr. Uwe Degreif, für diese für mich sehr interessante Sendung. Ich gehe mal davon aus, dass sie für euch draußen auch interessant war. Und ich wünsche Ihnen und natürlich auch dem